Hallo ihr, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Eine Stunde History kommt nach Berlin. Am 30. August sind wir dabei beim RBB Podcast Festival House of Podcast. Wir sprechen an dem Abend über den Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939. Tickets bekommt ihr über die Website vom RBB und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History mit Steffi Orbach.
Ich schenke euch einen Fünfer, wenn ihr mir aus dem Stand aufzählen könnt, welche Institutionen es alles gibt in Europa und in der EU und wofür die alle da sind. Da kann man nämlich ganz schön durcheinander kommen. Es gibt zum Beispiel den Europäischen Rat, es gibt den Rat der Europäischen Union und es gibt den Europarat. Das hört sich fast alles gleich an. Ist es aber nicht. Und in dieser Folge von Eine Stunde History, da wollen wir das auch nicht alles auseinanderklamüsern. Das machen wir vielleicht wann anders mal. Was wir aber machen wollen, ist, wir wollen uns eine dieser Institutionen jetzt mal genauer ansehen. Und zwar den Europarat. Warum? Weil der gerade 75 Jahre alt geworden ist und weil der eine ganze Menge Menschen betrifft. Dem Europarat gehören 46 Staaten an mit über 700 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Und da seid ihr wahrscheinlich auch dabei.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Ja, wir zwei gehören auch dazu. Hallo Matthias.
Und zwar mit großer Freude. Schönen guten Tag.
Ja, bevor wir über den Europarat reden, haben wir allerdings noch einen Hinweis. Denn wie angekündigt sind wir im Spätsommer wieder unterwegs mit einer Stunde History. Wir kommen nach Heidelberg und zwar am 4. September.
Jawohl, und dort werden wir uns beschäftigen mit dem Wiener Kongress. Der war nach den Napoleonischen Kriegen, hat 1814 begonnen, war 1815 zu Ende. Ihr könnt euch anmelden, kostenfrei unter deutschlandfunknova.de. Und das Ganze findet statt in Heidelberg im Frauenbad. Am 4. September um 19 Uhr geht's los und wir freuen uns sehr, wenn ihr kommen würdet.
Das tun wir. Kommen wir zurück zum Europarat. Der Europarat wurde 1949 gegründet, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. War das Kriegsende auch der Grund für die Gründung oder gab es noch andere Gründe?
Naja, es gab sicher immer noch andere Gründe, die auch weiter zurückliegen. Aber natürlich war das Ende des Krieges einer der entscheidenden Gründe. Der Kontinent, er lag in Schutt und Asche. Die Städte waren vielfach zerstört. Die Infrastruktur war demoliert und die Schrecken des Holocaust waren allen Menschen präsent, die damals gelebt hatten. Und es hatte eben der Kalte Krieg begonnen. Und in Europa sah man diese Konfrontation ganz besonders deutlich, weil der Kalte Krieg sozusagen die Trennlinie ja genau zwischen Ost- und Westdeutschland verlief. Alle europäischen Länder waren pleite und hoch verschuldet. Also es war eine tatsächlich katastrophale Situation in Europa.
Und welche Ideen gab es denn da, aus diesem ganzen Schlamassel wieder rauszukommen?
Also erstaunlicherweise gab es eine Idee in England. Erstaunlich, weil England sich zum Kontinent in Europa zwar zugehörig fühlte, aber gleichzeitig auf jeden Fall autonom bleiben wollte. Das war irgendwie eine merkwürdige Position, die kennen wir auch so ein bisschen von heute. Mhm. Hatte wohl etwas zu tun mit dem britischen Weltreich der Vergangenheit und mit der Insellage und der Politik der Splendid Isolation. Also Abgeschiedenheit vom Kontinent und weil es eine Insel ist, ist es auch uneinnehmbar gewesen. Das war ja gerade geschehen 1940 bei der deutschen Invasion, die gescheitert ist. Und trotz alledem kommt der entscheidende Impuls der europäischen Einigung aus England.
Wie sah der genau aus?
Sie sah so aus wie Winston Churchill, der war damals Premierminister. Der kam 1946 nach Zürich und hielt dort an der Uni eine bedeutende Rede. Und wir haben in unserem allerersten Jahr von Eine Stunde History mal eine Ausgabe zu dieser Rede gemacht, am 18. September 2016. Das ist schon lange
her. Eine historische Ausgabe.
Kann man aber nachhören, genau. Also er hält eine Rede vor Studenten und er beklagt, Zitat, dass die teutonischen Nationen in ihrem Machtstreben jenen Kontinent zerstört hätten, der Ursprung fast aller Kulturen, Künste, philosophischen Lehren und Wissenschaften des Altertums und der Neuzeit war. Und wenn man das so sagt und hört, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass England eigentlich unbedingt dazugehören wollte, aber weit gefehlt. Churchill wollte England nicht als Teil, sondern als Freund und Förderer Europas etablieren. Und der erste Schritt auf dem Weg, den er skizziert hat, war ein geeintes Europa, übrigens unter französischer und deutscher Führung. Und das sollte im Europarat passieren. Zitat, der erste praktische Schritt wird die Bildung eines Europarates sein. Und damit gibt Winston Churchill, dessen Land sich aus Europa heraushalten wollte, den Startschuss für Europa.
Wann war es denn jetzt dann genau soweit? Wann wurde der Europarat denn gegründet?
Exakt war es der 5. Mai 1949, also knapp 3 Jahre nach der Churchill-Rede. Dieser Rat wurde dann ohne Deutschland, aber mit Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und dem Vereinigten Königreich gegründet. Im Europarat, der ja eigentlich ein Kooperationsrat ist, da wollte England schon dabei sein, also eine Art Interessensorganisation mitbegleiten, die aber keine politische Entscheidungskompetenz hatte. Ansonsten blieb England sowohl bei der Montanunion 1951 als auch bei der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 außen vor.
Und wie die Gründung des Europarats genau vonstatten ging, das hört ihr jetzt von Nadine Kreuzhaler.
10. August 1949, Straßburg, Aula der Universität. Wir werden Zeugen eines welthistorischen Vorganges.
An diesem 10. August 1949 kommt der Europarat zu seiner ersten richtigen Sitzung zusammen.
In diesem Augenblick betritt Herriot den Saal, schreitet zum Präsidentenplatz. Er geht am Stock gestützt.
Der ehemalige Regierungschef Frankreichs, Edouard Herriot, eröffnet die Sitzung als Ehren- und Alterspräsident.
En vertu de l'article 3 de l'arrangement signé à Londres.
Erst vor ein paar Tagen, am 3. August, ist das Statut des neu gegründeten Europarates in Kraft getreten. Ein Dokument, das im Mai in London 10 Staaten unterzeichnet haben. Das Vereinigte Königreich, Irland, Italien, Frankreich, Dänemark, Schweden, Norwegen, Luxemburg, Belgien und die Niederlande.
Der Europarat hat die Aufgabe, einen engeren Zusammenschluss unter seinen Mitgliedern zu verwirklichen, um die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe sind, zu schützen und zu fördern und um ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu begünstigen.
Der Europarat hat 1949 2 Organe, das Komitee der Außenminister und die Beratende Versammlung. Später heißt sie Parlamentarische Versammlung. 4-mal im Jahr treffen sich hier Delegierte aus den Parlamenten der Mitgliedsländer. Im August 1949, als der Europarat dann seine Arbeit aufnimmt, ist auch Winston Churchill dabei und hält eine Rede vor der Beratenden Versammlung.
The progress of our first meeting.
Er betont, wie vielversprechend diese erste Sitzungswoche verläuft und wie harmonisch es zugeht zwischen den beiden Organen des Rates, dem Ministerkomitee und der beratenden Versammlung. Nur so harmonisch geht es in Wirklichkeit gar nicht zu. Es gibt von Anfang an Streit darüber, wie viel Macht eigentlich der Europarat bekommen soll.
Die einen, die fordern, dass die einzelnen Staaten ein tüchtiges Stück ihrer Souveränität aufgeben müssen, und die anderen, die die nationale Eigenstaatlichkeit möglichst gewahrt wissen möchten, auch im Rahmen einer engeren europäischen Föderation.
Es ist viel Idealismus im Spiel, aber wenig politische Macht. Konventionen werden verabschiedet, Berichte geschrieben. Die Einhaltung der Menschenrechte steht dabei im Mittelpunkt. Im August 1949 geht es in den ersten Sitzungen auch um Deutschland.
A united Europe cannot live without the help and strength of Germany.
Ohne die Hilfe und Stärke von Deutschland kann ein vereintes Europa nicht existieren, sagt der ehemalige Premierminister Großbritanniens Winston Churchill. Deutschland soll so schnell wie möglich Mitglied im Europarat werden, fordert Churchill. Noch ein Konflikt in der ersten Sitzungsperiode, denn dieser Meinung sind nicht alle. Deutschland müsse erst beweisen, dass es Demokratie kann, sagen einige. Die Bundesrepublik ist damals erst 3 Monate jung. Die ersten Bundestagswahlen sind gerade ein paar Tage her. Außerdem steht Deutschland weiter unter der Aufsicht der Alliierten und kann in außenpolitischen Fragen nicht eigenständig entscheiden, also auch noch kein vollwertiges Mitglied werden. Nach einer Übergangsphase nimmt der Europarat die Bundesrepublik Deutschland dann 1951 aber als vollwertiges Mitglied auf.
Es bedeutet viel für die politische Entwicklung Europas, dass wir hier in den Organen des Europarats eine Plattform haben, auf der sich die Repräsentanten Europas regelmäßig begegnen. Ihre Sorgen und Nöte, ihre Wünsche und Hoffnungen austauschen.
Das sagt Bundeskanzler Konrad Adenauer am 10. Dezember 1951.
Mit anderen Worten, wir haben hier das europäische Gewissen.
Der Europarat wächst zu einem riesigen Apparat an. Die Europäische Union entsteht und stellt den Europarat an politischer Bedeutung in den Schatten. Aber der Europarat bleibt das europäische Gewissen. Vor allem seit der Gründung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 1959.
Nadine Kreuzhaler war das über die Gründung des Europarats 1949. Und da will ich jetzt noch ein bisschen tiefer rein ins Thema. Ich spreche mit Professor Dr. Michael Gehler von der Uni Hildesheim. Er ist Experte für die europäischen Institutionen. Hallo, Herr Gehler.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Gehler, welche Idee steckte dahinter, den Europarat zu gründen?
Ich denke, als Historiker muss man da weiter zurückgehen als in die unmittelbare Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Idee, einen Rat, einen europäischen Rat, einen Rat für Europa zu schaffen, geht weit zurück in die Geschichte der Neuzeit. Wir haben hier bereits im 17. Jahrhundert als Beispiel einen englischen Quäker namens William Penn. Nach dem ist übrigens der amerikanische Bundesstaat Pennsylvania benannt. Ein Kolonist, der eine interessante Schrift vorgelegt hat aus dem Jahre 1693 und die lautet Essay Towards the Present and Future Peace of Europe. Also ein Versuch, Essay vorzulegen zum gegenwärtigen und zukünftigen Frieden Europas. Und da entwickelte er einen europäischen Reichstag, dem auch interessanterweise die Türken, also das Osmanische Reich, und sogar die Moskowiter, also in dem Fall das Zarenreich, angehören sollen. Breit angelegt, also Großeuropa. Der konkrete Hintergrund für die Entstehung des Europarates ist wahrscheinlich doch ein einerseits genuin europäisches und dann auch ein genuin angloamerikanisches Anliegen. Einmal gab es ja den berühmten Pan-Europa-Initiator Graf Richard Coudenhove-Kalergi mit der Pan-Europa-Union, die Anfang der 20er Jahre ins Leben ruft, und da fordert er schon einen paneuropäischen Zollbund und er fordert auch ein europäisches Staatenhaus und ein europäisches Völkerhaus. Dann ist es Winston Churchill, und zwar dreimal. 1943 hält er schon im Zuge auch der Forderung nach bedingungsloser Kapitulation des Deutschen Reiches in einer Radioansprache einen europäischen Rat. Alle Länder des Kontinents sollten zusammengeschlossen sein im Rahmen der geplanten Vereinten Nationen. Dann ist es wieder Churchill in der berühmten Rede in Zürich, im Münsterhof der Universität Zürich, wo er in Anknüpfung an Coudenhove-Kalergis Pan-Europa-Ideen der 20er und 30er Jahre Vereinigte Staaten von Europa propagiert und explizit einen Council of Europe vorschlägt. Und die deutsch-französische Zusammenarbeit propagiert. Und der dritte Churchill-Moment ist sozusagen dann im Mai 1948. Da gab es in Den Haag in den Niederlanden den berühmten Haager Kongress, wo sich viele Europaverbände zusammengeschlossen haben. Und der Kongress findet unter Vorsitz von Winston Churchill statt, der als Art Sponsor auftritt und wieder auf diesen Hinweis drängt, dass man eine Institution schaffen soll. Und das ist, wenn man so will, die unmittelbare Vorgeschichte des Londoner Statuts vom 5. Mai 1949, wo dann tatsächlich in London bezeichneterweise das Statut verabschiedet wird für die Schaffung eines Europarates, Conseil de l'Europe, französisch Council of Europe.
Also eine sehr, sehr alte Idee, die da im Grunde umgesetzt wurde 1949, wie Sie das gerade beschrieben haben, ne?
Und vielleicht doch noch ein anderer Hintergrund, weil ich gesagt habe, angloamerikanischer Hintergrund, wir dürfen den Kalten Krieg nicht vergessen. Dieser Haager Kongress ist auch unterstützt von einem American Committee on United Europe, die eine eigene European Conference on Federation initiieren. Das heißt, tatsächlich Lobbyarbeit ist geleistet worden, auch zum Teil über amerikanische Geheimdienste. Der Office of Strategic Services spielt hier eine Rolle. Man will also ein starkes, demokratisches, freies Westeuropa, das sich ganz klar auch gegenüber dem Kommunismus, gegenüber der Sowjetunion Stalins positioniert. Also dieser Kontext, Kalter Krieg, Cold War, Ost-West-Konflikt spielt auch eine Rolle. Wenn man so will, stehen die Amerikaner am Anfang auch dieses sich formierenden westeuropäischen Integrationsprozesses. Da spielt auch die amerikanische Wirtschaftshilfe eine Rolle, der Marshallplan. Also dieser Kontext, den wird man auch sehen müssen. Und natürlich nicht zuletzt die Erfahrung mit den Diktaturen, dem Faschismus, dem Nationalsozialismus, dem Versuch, eine ja, menschenrechtliche Dimension auch einzubringen durch eine Institution in Europa. Das heißt, man will hier eine klare Abgrenzung vornehmen gegenüber all diesen Repressions- und Terrorsystemen, die es gegeben hat, im Zeichen eben von Faschismus und Nationalsozialismus.
Herr
Gehler, die Menschenwürde soll wertgelegt werden. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt.
Ja, also als man sich überlegt hat, dann den Europarat zu gründen, welche Idee hatte man denn, welche Aufgaben dieser Europarat zu übernehmen hat?
Es gab zunächst also weitreichende Ideen. Man müsste fast sagen, überambitionierte Ideen. Stichwort Verfassung. Man hat sich ursprünglich gedacht, dieser Europarat könnte sowas sein wie eine verfassungsgebende Versammlung, eine Art europäische Konstituante, die sozusagen zu einem europäischen Bundesstaat führt. Ich habe ja erwähnt, European Conference on Federation, und im Englischen bedeutet Federation eine bundesstaatliche Struktur. Das war sehr weit gegriffen. Und dazu waren die Staats- und Regierungschefs seinerzeit der sich gerade eben wieder rekonstituierenden Nationalstaaten nicht wirklich bereit. Was ist im Wesentlichen dann diskutiert worden? Eben Fragen der Grundfreiheiten, Fragen der Menschenrechte, Fragen auch der Demokratie, also im Grunde Stärkung demokratischer, rechtsstaatlicher, menschenrechtlicher, menschenrechtswürdiger Anliegen. Und das ist dann auch eigentlich der große Erfolg gewesen, nämlich dass man nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen von 1948, die relativ unverbindlich war, weil es nur eine Erklärung war, tatsächlich es schafft, ja, eine europäische Menschenrechtskonvention zu verabschieden, zu unterzeichnen und dann auch in Kraft zu setzen. Das ist, wenn Sie mich fragen, die größte Errungenschaft. Genau genommen heißt sie Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Das hat man in Rom am 4. November 1950 unterzeichnet und es auch dann in Kraft gesetzt, weil man sagte, es genügen 2/3 der Mitglieder, der Gründungsmitglieder des Europarates, um die Ratifizierung zu ermöglichen. Und das wurde dann auch völkerrechtlich verbindlich, wirklich verbindlicher, als es die Vereinten Nationen geschafft haben. Und das ist, wenn Sie mich fragen, die größte Errungenschaft, die nach langen Debatten in verschiedenen Ausschüssen, einem Justizausschuss und einem Menschenrechtsausschuss dann, da wogen die Positionen hin und her, was alles für Grundfreiheiten und Menschenrechte zu betonen und zu verankern sind. Man hat sich durchgerungen und das ist, wenn Sie mich fragen, eine der größten Errungenschaften.
Hm. Herr Gehler, ich würde gerne nochmal ins Gründungsjahr zurückgehen, ja. Denn da war Deutschland ja noch nicht dabei. Deutschland wurde erstmal nicht aufgenommen. Warum eigentlich nicht?
Nun, Deutschland, die Situation, wir können ja eigentlich gar nicht von Deutschland sprechen in dem Sinne als staatliche Dimension, sondern es ist ein geografischer Begriff. Deutschland war besiegt, besetzt und geteilt. Deutschland war unter alliierter Besatzung, als dieses Londoner Statut vom 5. Mai 1949 verabschiedet wurde, gab es noch nicht das Grundgesetz. Das wurde erst einige Wochen später, am 23. Mai des Jahres 1949 verabschiedet. Und die DDR-Verfassung kam ja auch noch einige Monate später, erst am 7. Oktober. So gesehen ging es dann in erster Linie darum, die ja, ehemaligen westlichen Besatzungszonen Westdeutschlands aufzunehmen. Und das geschah dann zunächst nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland nur durch eine Assoziierung. Das war im Juli 1950 und dann schließlich folgte im Mai 1951 die Vollmitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland im Europarat. Mit natürlich starker Unterstützung, Befürwortung und dem Wohlwollen der Westalliierten. Die Sowjetunion konnte dagegen nichts unternehmen. Sie war sozusagen nur noch in gewisser Weise zuständig für das, was dann die spätere DDR wurde. Mhm. Und man muss dazu sagen, alle mittelosteuropäischen Staaten, alle Staaten hinter dem Eisernen Vorhang unter Kontrolle Stalins waren nicht Mitglieder des Europarates, wurden das erst viel, viel später, nach Öffnung des Ostens, nach den Umwälzungen in den ehemaligen sozialistischen, kommunistischen Staaten, also nach der sogenannten Öffnung des Ostens, war dann erst die Türe offen, ja, für die Mitgliedschaft jener Staaten die Volksrepubliken oder Sowjetrepubliken waren.
Herr Gehler, ich würde gerne auf einen Begriff mal zurückkommen. Den haben Sie ganz am Anfang genannt und das ist der Begriff überambitioniert. Sie haben ja gesagt, als man die Idee umgesetzt hat, einen Europarat zu gründen, da hatte man sehr, sehr viele Ideen, welche Aufgaben der übernehmen könnte. Sie haben in dem Zusammenhang den Begriff überambitioniert erwähnt. Wie würden Sie denn sagen, hat sich das entwickelt? Also welche Bedeutung hat denn der Europarat heute tatsächlich im Vergleich zu dem, was die Idee am Anfang war?
Also am Anfang, wie gesagt, waren weitreichende Vorstellungen.
Ja.
Verständlich aufgrund dieser Erfahrung. Und man hat dann das Themenfeld immer mehr erweitert auf die Sozialcharta, auf die Folterregelungen, auch Einzelbürger, NGOs stärker einzubeziehen. Heute wird seit Jahren wird diskutiert, dass sich der Europarat auf die Kernaufgaben fokussieren soll. Das sind drei im Wesentlichen, nämlich, und die sind wichtig genug, Demokratiesicherung, die Menschenrechtswahrung und die Rechtsstaatspflege. Und wenn wir uns die Welt anschauen, wie sie ist, wir haben ja eine signifikante Zunahme autokratischer, repressiver Tendenzen. Wir haben eine heftige Debatte um die Frage, wie weit ist diese Demokratie gefestigt? Und vor dem Hintergrund ist der Europarat, wenn Sie mich fragen, ein unverzichtbares Gewissen, ein Mahner und gleichzeitig auch ein Wächter für die Einhaltung der Grundfreiheiten und Menschenrechte. Also er hat meines Erachtens nach eine weit größere Bedeutung, als man ihm gemeinhin zumisst, weil er in der Regel immer im Schatten der EU-Institutionen wahrgenommen wird. Er müsste meines Erachtens nach viel stärker kommuniziert werden. Die Staaten sollten sich viel stärker engagieren. Mhm. Auch mehr Mitgliedsbeiträge zahlen und die Bedeutung des Europarates herausheben.
Professor Dr. Michael Gehler war das von der Uni Hildesheim. Wir haben gesprochen über die Gründung und über die Bedeutung des Europarats heute. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne geschehen.
Matthias, am Anfang waren es 8 Mitglieder. 1949. Und wie ging das dann weiter?
Also zwischen 1949, wo es 8 waren, und 2007 traten 36 weitere Staaten bei, die Bundesrepublik übrigens schon 1950. Dann waren alle europäischen Staaten dabei und nach der Wende 1990 kamen natürlich auch noch die ehemaligen Ostblockstaaten dazu. 1996 übrigens auch Russland. Aber nach dem Angriff auf die Ukraine 2022 ist Russland wieder ausgetreten. Und dann gibt es seit 1957 Beobachterstaaten, die aber nicht aus Europa kommen. Israel zum Beispiel, Kanada, die USA, Japan und natürlich wie immer der Heilige Stuhl. Insgesamt soll der Europarat zum Beispiel über die Einhaltung der Menschenrechte wachen. Aber angesichts der langen Mitgliedschaft Russlands, wo ja schon viele Menschenrechtsverletzungen vor 2022 begangen wurden, stellt sich die Frage, ob diese Aufgabe wirklich erledigt werden kann.
Also, da hört man schon die erste leichte Kritik raus. Aber gucken wir doch erstmal auf die Themen, bei denen auf den Europarat gehört wird. Welche sind das?
Naja, in jüngster Zeit war das etwa die Klage des Europarates gegen wachsende Armut in Deutschland, gegen die hohe Obdachlosigkeit, gegen Ausgrenzung von Minderheiten. Und dagegen müsse das Land, in diesem Fall die Bundesrepublik, mit sozialpolitischen Maßnahmen vorgehen. Der Kampf gegen Rassismus müsse gestärkt werden und der soziale Wohnungsbau müsse dringend angekurbelt werden. Alles bekannt. Insofern nur eine Wiederholung und diese Forderungen, die werden ja nicht nur im Europarat, sondern eben in Deutschland selber auch erhoben.
Über den Sinn und möglicherweise auch den Unsinn des Europarats werde ich jetzt sprechen mit Professor Klaus Brummer. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für internationale Beziehungen an der KU Eichstätt-Ingolstadt. Und eines seiner Schwerpunktgebiete ist die europäische Integration. Hallo, Herr Brummer.
Hallo, Frau Bach.
Ich habe ein Zitat von Ihnen entdeckt über den Europarat. Sie haben gesagt, jeder braucht ihn, aber keiner kennt ihn. Da würde ich jetzt gerne mit Ihnen mal drüber sprechen. Fangen wir doch mal an mit dem ersten Teil. Warum braucht jeder den Europarat?
Ja, der Europarat hat drei wichtige Kernfunktionen und beschäftigt sich mit Fragen von Demokratie, Menschenrecht und Rechtsstaatlichkeit in seinen Mitgliedstaaten. Und ich glaube, es sind wirklich derartige Kernanliegen von freien Gesellschaften. Deswegen braucht, glaube ich, jeder Staat den Europarat als Unterstützer in diesen drei Handlungsfeldern.
Und dafür braucht es einen ganzen Europarat, in dem alle Länder sitzen mit riesigen Delegationen, oder könnte nicht möglicherweise auch eine andere Institution diese Aufgaben mit übernehmen?
Nee, aus meiner Sicht gibt es keine Alternative dazu, eben gerade weil fast alle europäischen Staaten im Europarat sitzen. Gucken wir auf die Europäische Union, eben haben wir fast 20 Staaten weniger, die beteiligt sind. Und es geht eben gerade auch um Staaten wie die Ukraine, wie Georgien, die Türkei, Armenien, Aserbaidschan, die eben nicht Teil der EU sind, aber Teil des Europarates und in denen gerade eben die Fragen mit Demokratie und Menschenrechtsschutz durchaus noch umstrittener sind und weniger klar geklärt sind. Und umso mehr braucht man eben den Europarat, dass er sich mit diesen Themen beschäftigt, gerade auch in diesen Ländern, nicht nur, aber auch.
Wenn der Europarat so wichtig ist, wie Sie sagen, warum, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil Ihres Satzes, warum kennt ihn denn dann keiner?
Hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Zum einen, in den Medien wird er kaum aufgegriffen. Wenn man die Zeitungen aufschlägt, aber jeden Tag kann man was über die Europäische Union lesen, über den Europarat würde man kaum was finden. Das ist das eine. Das zweite spiegelt sich dann auch wieder in der politischen Beschäftigung wieder. Guckt man eben dann wegen mir auf den Bundestag oder andere Parlamente, wo eben auch europäische Fragen vor allem als Europäische Unionsfragen diskutiert werden. Und auch da findet sich relativ wenig Beschäftigung eben mit Fragen, die der Europarat beschäftigt. Also zusammengenommen, weder politisch noch medial findet er viel Aufmerksamkeit, obwohl es inhaltlich, glaube ich, sehr angebracht wäre, sich viel stärker mit ihm zu beschäftigen.
Wie erklären Sie sich das?
Zum einen, ja, Europa hat sehr viele Institutionen und die Terminkalender, auch der Außenminister zum Beispiel, sind sehr dicht und sehr voll. Deswegen, wenn man eben sich dann die Schwerpunkte setzen muss, geht man wahrscheinlich dann eher nach Brüssel zur Europäischen Union als zum Europarat nach Straßburg. Das ist das eine. Das zweite, er macht eben vor allem wichtige Grundlagenarbeit. Da geht es nicht um wirtschaftliche Fragen, da werden keine eben Milliarden von Euros verteilt. Es geht nicht um Verteidigungsfragen, die für die Sicherheit Europas vielleicht unmittelbarer erstmal wichtig sind. Der Europarat macht das nicht, Europäische Union schon. Und deswegen auch bekommt er weniger mediale Aufmerksamkeit, weil die Themen eben so wichtig, wie sie sind. Also in der Wissenschaft würde man sagen, Grundlagenforschung, in dem Falle würde man wahrscheinlich sagen, eben Grundlagenarbeit. Das ist vielleicht weniger, Anführungszeichen, sexy, was es darum geht, medial zu transportieren. Aber inhaltlich sehr, sehr wichtig, das wirklich auch anzugehen.
Der Europarat gibt ja auch Empfehlungen raus an Länder. Wird diesen Empfehlungen denn Beachtung geschenkt?
Teilweise. Also eine Schwierigkeit, die haben wir gerade schon angesprochen, wenn die Empfehlungen nicht bekannt sind, können sie per Definition nicht beachtet werden. Das zweite ist, wenn sie bekannt sind, und in politischen Kreisen eben sind sie auch bekannt, fehlt häufig der Wille, sie tatsächlich umzusetzen. Also wo der Europarat wirklich sehr gut ist, ist Missstände in den Mitgliedstaaten aufzudecken. Also welche Defizite gibt es denn wegen mir im Menschenrechtsschutz oder im Bereich der Rechtsstaatlichkeit? Da ist es sehr gut, da gibt es sehr viele Expertengremien, die genau das machen. Die Schwierigkeit ist dann, auf der Grundlage dieser Findings zu handeln. Sprich, wenn Sanktionen gefordert werden oder eigentlich angebracht werden, dann handelt der Europarat eigentlich kaum. Aus zwei Gründen. Einmal, weil er kaum Instrumente hat, um zu sanktionieren. Die Europäische Union hat ja viel mehr Instrumente, auch finanzielle zum Beispiel, um Sanktionen auszusprechen. Das hat der Europarat in der Regel nicht. Und viel wichtiger ist dann noch, das bisschen, was er tun könnte, um gegen Mitgliedstaaten vorzugehen, die gegen die Werte verstoßen, dass der politische Wille häufig fehlt, dann wirklich gegen die Staaten vorzugehen. Russland als Beispiel. Russland hat über Jahrzehnte hinweg fast schon systematisch gegen die Grundwerte des Europarats verstoßen. Aber die anderen Mitgliedstaaten haben sich dann eher gedacht, okay, das sehen wir ein und kennen auch an, dass es da Schwierigkeiten gibt. Aber wir wollen lieber Russland eben mit an dem Tisch halten, als gegen Russland vorzugehen und Sanktionen auszusprechen. Also man weiß um Missstände, in anderen Mitgliedstaaten genauso, aber häufig zögert man einfach dann, wirklich andere Staaten gegen die vorzugehen. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Hintergrund, wenn wir heute gegen die vorgehen, vielleicht werden dann morgen andere Staaten gegen uns vorgehen und unsere Missstände anprangern.
Das ist ja auch genau das, wofür der Europarat häufig kritisiert wird, ne? Also zum Beispiel Human Rights Watch, die Menschenrechtsgruppe, hält dem Europarat vor, dass Menschenrechtsverletzungen einfach nicht direkt genug angesprochen werden. Sehen Sie das auch so?
Jein, also angesprochen im Sinne von nicht thematisiert, das definitiv nicht. Es wird systematisch thematisiert und die ganzen Expertengremien, die es gibt im Europarat, deren Zweck ist es ja gerade, diese Defizite aufzudecken. Nochmal, da ist der Europarat sehr gut. Das Ansprechen im Sinne von wirklich dann auf der Grundlage handeln, also Sanktionen zu erlassen, gegen Staaten vorzugehen, das sehe ich tatsächlich wie Sie, oder bei Human Rights Watch in dem Fall dann auch, dass hier wirklich viel zu wenig getan wird aus Rücksichtnahme, aus politischer, die am Ende des Tages, glaube ich, eher fehlkalkuliert ist. Denn wenn man eben wirklich nicht systematisch sich einsetzt für die Werte, für die die Organisation steht, dann stellt sich wirklich die Frage, wozu braucht man sie?
An welcher Stelle sollte denn da der Europarat möglicherweise aktiver oder auch lauter werden?
Ich glaube, an jeder Stelle, wo er denkt, dass systematisch gegen die Grundwerte der Organisation verstoßen werden. Also einzelne Fälle von Verstößen wegen mir gegen Demokratie kann es immer wieder geben. Aber wenn man wirklich Fälle sieht und der Gerichtshof für Menschenrechte zum Beispiel hat immer wieder auf derartige Fälle hingewiesen, wo systematisch gegen Menschenrechte verstoßen wird. Ich glaube, gerade in den Fällen muss man vor allem dann vorgehen gegen die einzelnen Staaten. Und vorgehen heißt zum einen auch den politischen Dialog suchen. Ich glaube, ohne Dialog wird es nicht funktionieren. Aber auch wenn der Dialog eben keine Früchte trägt, dass man dann wirklich die paar Sanktionsinstrumente, die man hat, eben viele sind es nicht, aber die paar, die man hat, dass man die wirklich aufgreift. Soll heißen, zum Beispiel die Mitgliedschaftsrechte zu suspendieren, dass Staaten nicht mehr abstimmen können zum Beispiel. Und wenn das immer noch keine Früchte trägt, stellt sich dann wirklich die Gretchenfrage. Also wie wert ist es uns, für diese Werte einzutreten? Mithin zu dem Punkt, dass man sagt, okay, die Staaten, die wirklich systematisch über lange Jahre und trotz allen Dialogs und trotz aller Aufforderungen nichts ändern an den Missständen, dass die einfach dann eben nicht Teil des Europarats länger bleiben können. Und ich glaube, gerade vor diesem letzten Schritt, da ist man über Jahrzehnte hinweg systematisch vorweggeschreckt.
Professor Klaus Brummer war das. Er sagt über den Europarat, jeder braucht ihn, aber keiner kennt ihn. Und wie er das meint, das hat er uns gerade erklärt. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, Frau Orbach.
Matthias, jede europäische Institution, die steht ja erstmal im Verdacht, wenn sie nicht gar überflüssig ist, zumindest zu viel Bürokratie zu produzieren. Wie ist das denn beim Europarat?
Naja, also der Europarat, der hat einen Etat von rund 450 Millionen Euro. Jedes Mitglied zahlt entsprechend der Bevölkerungszahl und der Höhe des Bruttosozialproduktes ein. Der Rat hat einen Präsidenten, derzeit ist es der Niederländer Tiny Cox. Die Behörde sitzt in Straßburg, das ist ja das zweite Standbein des EU-Parlaments, und unterhält Büros oder Niederlassungen auch in anderen Ländern. Und es hält natürlich Kontakt zu anderen internationalen Organisationen. Derzeit arbeiten insgesamt rund 2200 Menschen für den Europarat. Also das ist schon ziemlich umfangreich.
Und wie ist die Arbeit denn dort organisiert?
Naja, es gibt einen Präsidenten oder eine Präsidentin, dann einen Generalsekretär nebst Stellvertreter, das Ministerkomitee, das sind die jeweiligen Außenminister, die tagen einmal im Jahr. Und wöchentlich gibt es ein Treffen von Abgeordneten, das sind die ständigen Vertreter beim Europarat. Und dann gibt es natürlich noch die Parlamentarische Versammlung, das hat eine gewisse Ähnlichkeit zum EU-Parlament, aber nicht in den Aufgaben. Das Parlament verabschiedet politische Entscheidungen und Gesetze und der Rat ist das Gremium für Dialog unter den Mitgliedstaaten.
Und wir haben jetzt das Glück, mit einer Frau sprechen zu können, die Mitglied ist im Europarat, Aloisia Wörgetter. Sie ist ständige Vertreterin Österreichs. Hallo Frau Wörgetter.
Grüß Gott, freut mich, dass Sie uns hören.
Wir haben eben schon gehört, 2200 Menschen arbeiten für den Europarat. Kennen Sie die alle?
Nicht alle, aber ich glaube, also mindestens die Hälfte also schon einmal persönlich getroffen und die andere Hälfte am Organigramm oder schon auf einer E-Mail-Adresse schon gesehen.
Was machen Sie denn eigentlich? Wie sieht Ihre Arbeit aus, einer ständigen Vertreterin beim Europarat?
Der Europarat ist eine Organisation, die sehr stetig arbeitet. Sprich, wir haben ein wöchentliches Programm, wo die ständigen Vertreterinnen jeden Mittwoch zusammentreten, um zu begutachten und auch abzusegnen, in Anführungszeichen, die Arbeit, die sehr viele Expertengruppen, 27 Lenkungsgruppen, viele Gremien, die Konventionen betreuen, also so ungefähr, ich zähle ungefähr 50 Gremien, die sich im Jahr 2024 treffen, die ihre Arbeit hinauffüttern, also in so einem Bottom-up-Approach in unsere Mittwochsitzungen und wir dann sagen, ja, genau so wollen wir das. Wir haben das dann vorher abgestimmt mit unseren Zentralen. Und das wird dann der neue Verhaltenskodex und Best Practices, die die Europarat-Mitgliedstaaten anwenden.
Können Sie uns mal sagen, um welche Themen es da so geht, jetzt im Moment zum Beispiel?
Also ich bin immer wieder begeistert und beeindruckt von der Breite, die der Europarat hat. Sie wissen ja, der Europarat darf sich mit allen Themen beschäftigen, außer Verteidigungsfragen. Und das macht er auch. Jetzt gerade geht es um künstliche Intelligenz. Also der Europarat hört auch inhaltlich das Gras wachsen, wenn ich so einen Ausdruck verwenden darf. Mhm. Sprich, nimmt sich immer den aktuellsten neuen Themen an, weil man merkt, aha, da gibt es ein neues Thema, das ist irgendwie das hochkommt, das irgendwie eine neue Frage, die sich vorher noch nicht gestellt hat, weil es einen technologischen Wandel gibt, weil es neue Bedürfnisse gibt, weil es neue soziale Fragen gibt, die sich vorher nicht gestellt haben aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen. Dann ist der Europarat gehört zu den Ersten, die sagen, das sollten wir uns anschauen und da sollten wir uns anschauen, auch wie wir das europaweit regeln. Und zwar, es geht am Anfang geht es noch gar nicht so sehr darum, es europaweit zu regeln, sondern zu fragen, aha, wie handhabt ihr denn das? Also ich bin immer wieder begeistert, dass der Europarat erstens eine lernende Organisation ist und so einen kollegialen Ansatz hat. Also die Frage ist immer, bitte das Rad nicht selber erfinden, sondern schauen, vielleicht gibt es schon irgendwo in Europa jemand, der eine gute Lösung hat und dann können wir die vielleicht für alle weitergeben und für alle kodifizieren. Also gefällt mir wirklich gut, diese Arbeitsweise.
Also das heißt, die Länder tauschen sich untereinander aus, wie zum Beispiel jetzt mit dem KI, um bei dem Thema mal zu bleiben, umgegangen wird.
Ja, genau. Ja, und welche Standards wir haben wollen. Also es geht auch darum, sicherzustellen, dass es keine Lücken gibt, erstens im Regelswerk, also dass dann plötzlich Menschenrechte irgendwo, der Menschenrechtsschutz versagt, wo er nicht also versagen soll, weil das ist ja der große Anspruch. Also Menschenrechte sollen im gesamten Europaratsraum gleichmäßig in dieser irgendwie guten Form, wie die wir haben, wirken. Und auch, gibt es schon irgendwo eine Lösung, die andernorts noch wo fehlt.
Und wenn Sie sich ausgetauscht haben jetzt unter den Ländern, die ständigen Vertreter, was passiert dann? Also wird eine Empfehlung rausgegeben, wird auch vielleicht etwas entschieden? Welche Befugnisse hat der Europarat dann?
Also gibt es Entscheidungen unterschiedlichen Niveaus. Eben, also irgendwie kann eine Erklärung kann abgegeben werden und zwar irgendwie von verschiedenen Persönlichkeiten oder Gremien im Europarat. Das ist dann einmal aufmerksam machen. Das kommt dann auf die Website, wird verschickt und interessiert den einen, die andere oder auch mehrere Leute oder auch die breite Öffentlichkeit. Dann gibt es Entscheidungen, dann gibt es Resolutionen, Empfehlungen, hat schon ein bisschen einen auffordernden Charakter. Dann gibt es Abkommen, die sind dann also völkerrechtlich verbindlich und dann gibt es solche, an denen kann ich mich anschließen und solche, die gelten automatisch, weil das Ministerkomitee sie angenommen hat, gelten für alle 46 oder solche, wo also dieses Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, über das in der EU so viel gesprochen wird, das ist im Europarat verwirklicht. Das stand von Anfang an im Statut drinnen und praktiziert der Europarat, funktioniert sehr gut, darf ich sagen. Und da gibt es eben auch solche, wo nicht alle Europaratsmitglieder mitmachen, brauchen und solche, wo Länder, die nicht Europaratsmitglieder sind, mitmachen dürfen.
Ist es denn oft so, dass einstimmige Empfehlungen rausgehen des Europarats oder gibt es da eher Streit?
Das ist eine Besonderheit des Europarates, auch sehr sympathisch nach meinem Geschmack. Statt Artikel 1 des Statuts sagt, der Sinn des Europarates ist, für größere Einheit in Europa zu sorgen und zu arbeiten. Und das wird seit 75 Jahren im Europarat so interpretiert, dass man, dass es zwar eine Verpflichtung gibt zur Einstimmigkeit, aber dass man sich immer um den Konsens bemüht. Ja. Und daher glaube ich, ich habe jetzt keine Statistik bei der Hand, aber dass mindestens 95% aller Entscheidungen im Europarat im Konsens gefällt werden.
Das ist viel.
Ja, das ist ganz viel. Da gibt es auch das Konzept der konstruktiven Enthaltung. Sprich, ein Land sagt, ganz im Sinne des Europarates, ganz im Geiste des Europarates, das ist jetzt nicht total mein Bier, aber ich mache mit, weil also irgendwie mir liegt was dran, dass es diese Einheit in Europa gibt und ich mache da jetzt mit. Aber ich sage euch unter uns, mein Bier ist es nicht total, was wir da gerade machen. Und also das ändert sich ja dann auch und später dann einmal sagt man, okay, jetzt passt mir das und das war damals irgendwie ein bisschen irgendwie steil für als Anspruch irgendwie in meiner gesellschaftlichen Situation, meiner politischen, wirtschaftlichen Situation, aber jetzt finde ich das genauso gut wie alle anderen auch und machen es auch. Also das und wir hat wirklich, also wenn wir heute in einem sehr geeinten Europa, das sich ziemlich einig ist, sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch, dann ist das ein Verdienst des Europarates.
Aber es gibt ja schon, wenn man so Europa im Gesamten betrachtet, hat man nicht immer das Gefühl, dass es da sehr viel Einigkeit gibt. Sie erzählen jetzt aus dem Europarat, dass das doch so ist. Ist der Europarat anders als das Europa im Gesamten gesehen? Ist das friedfertiger da und warum ist das so?
Die Frage bitte, von welchem Europa sprechen Sie? Sprechen Sie von der Europäischen Union, von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa?
Ich spreche jetzt von Europa im Gesamten. Also wenn ich mir die unterschiedlichen Länder angucke und jetzt gucke ich mal nur auf die EU, die ja kleiner ist als Europa, weniger Länder drin, aber auch da sitzen zum Beispiel Länder wie Ungarn, Polen, die jetzt sich in vielen Dingen nicht einig sind mit Ländern wie Frankreich, Deutschland. Also wie funktioniert das im Europarat bei Ihnen mit der Einigkeit?
Ja, vielleicht kommt also irgendwie Ihr Eindruck und mein Eindruck auch von unseren unterschiedlichen Rollen. Ich bin Diplomatin, also für mich ist das Glas mal mindestens halb voll, wahrscheinlich drei Viertel voll oder so, fast ganz voll. Also ich schaue mir an, was hat der Europarat schon alles erreicht, was ist in den letzten 2 Jahren, seitdem ich ständige Vertreterin hier bin, wo ich es irgendwie wirklich hautnah Tag für Tag erleben kann, was hat der Europarat schon erreicht? Unfassbar. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit ein Schadensregister angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine geschaffen. Das muss man mal zusammenbringen. Und zwar also mit großer Einigkeit. Wir haben das erste Menschenrechtsdokument zu künstlicher Intelligenz als völkerrechtsverbindliches Dokument geschaffen. Und von mir aus, wir diskutieren irgendwie, gehen wir diesen Aspekt rein oder gehen wir den Aspekt rein. Aber das Ergebnis, wenn ich mir das irgendwie ganz auch wertfrei anschaue, da ist ordentlich Substanz da.
Es gibt ja immer mal wieder Kritik an den europäischen Institutionen. Die Kritiker sagen, das ist alles zu aufgebläht, es gibt davon viel zu viele, es gibt Doppelstrukturen. Können Sie diese Kritik verstehen?
Erstens einmal ist es immer gut, wenn man sich täglich reflektiert, irgendwie mache ich das, was ich mache, brauche ich das, ist das notwendig, irgendwie kann ich es anders machen. Das ist einmal jederzeit gut und deswegen ist es auch gut, dass das immer wieder nachgefragt wird. Und wenn jemand das sagt, dann hat er ja vielleicht auch was gesehen, was irgendwie überflüssig ist und doppelt. Der Europarat hat, eben ich sage gerade, hat ein ganz breites Mandat, aber deckt es bei heute bei weitem nicht ab, weil man sich eben schon geeinigt hat, zum Beispiel mit der EU eine Arbeitsteilung, weil man sich geeinigt hat mit der OSZE, dass man nicht dasselbe machen wird. Und also insofern, was wir uns alle einig sind, ist, dass das Menschenrechtsmandat und das Rechtsstaatlichkeitsmandat, auch das Demokratiemandat des Europarates, sonst von keiner anderen Organisation abgedeckt wird und daher der Blickwinkel, die Perspektive, die der Europarat einnimmt, eine andere ist, eine wichtige und auch eine grundsätzlichere, die wir erhalten wollen, weil sie uns wirklich auch ehrlich und anständig hält in unserem demokratischen Verhalten.
Aloisia Wörgerter ist die ständige Vertreterin Österreichs beim Europarat. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Wir haben ja in dieser Folge schon hier und da gehört, dass sich so manche Aufgabe des Europarats vielleicht auch anders erledigen lassen würde. Ist der Europarat, würdest du sagen, überflüssig oder ist es okay, dass wir ihn haben?
Naja, es ist wie immer, da kann man sich ja leicht rausreden, von beidem etwas. Ja, ich finde, über Menschenrechte und den Zustand der Sozialsysteme innerhalb der Europäischen Union kann man und muss man reden, möglicherweise auch anderswo und vor allem, man muss entscheiden. Das ist meiner Meinung nach das Europaparlament, das das tun muss und die EU-Kommission. Aber ein Diskussionsforum, das eben gerade nicht entscheidet, sondern empfiehlt, bietet natürlich andererseits Zeit, Muße und Ruhe zum Meinungsaustausch. Und da kann vielleicht etwas bei rauskommen, das anderswo unter den Tisch fallen würde. Aber die Kritik, dass wir sehr viele Organisationen und Institutionen haben, die kann man schon haben.
Ja, das war eine Stunde History zur Gründung des Europarats 1949. Und in der nächsten Folge, da geht es auch um eine Gründung, aber um die Gründung des größten Flächenstaats des damaligen Europa, Polen, Litauen. 1569 war das. Die nächste Folge wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.